Heute geht es weiter in unserer Predigtreihe Umgekehrt vom Reich Gottes. Wie groß ist eigentlich Gott? Habt ihr eine Idee? Sehr groß, habe ich gehört. Unglaublich. Der Thomas hier zeigt hier so. Nicht messbar. Also wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, dann müssen wir davon ausgehen, auch wenn er der Schöpfer ist dieser Welt, dass er keinen Anfang hat und dass er auch kein Ende hat. Also so riesig ist Gott. Und es ist interessant, als Jesus kommt und vom Reich Gottes erzählt, erzählt er eher von kleinen Dingen, von winzigen Dingen. Jesus hat zum Beispiel ein Gleichnis, möchte ich noch am Anfang ganz kurz erzählen. Er sagt, da ist eine Frau, die hat Mehl, ganz viel Mehl, 3 Scheffel. Das ist so ein großer Eimer voll, also richtig ein sehr großer Eimer voll. Und unter diesen Eimer mengt sie Sauerteig. Nur so eine Handvoll, ganz wenig. Und dann wird es so durchgeknetet und so lange knetet die Frau, bis der Sauerteig das ganze Mehl durchsäuert hat. Und bis man dann irgendwann einfach einen riesen Eimer voller Sauerteig hat, aus dem man Brot backen kann. Das heißt, das Reich Gottes ist da und es breitet sich aber von innen aus nach außen. Also das Reich Gottes ist nicht von oben, das Reich Gottes ist auch nicht irgendwie so kosmetisch von außen, dass es Dinge schön macht, sondern es ist von innen und dann breitet es sich aus. Und gibt ihm ganze Qualität und Halt und Sinn. Aber es ist erst klein. Und dann wird es größer. Und größer, größer, größer. Und wächst. So ist Reich Gottes. Man hat bei Gott so den Eindruck, obwohl er so groß ist, oder vielleicht weil er so groß ist, dass er das Kleine besonders liebt und schätzt. Man hat so den Eindruck, dass er dann Faible für hat. Dass er das gern macht, dass er sich das Kleinste raussucht und es segnet er dann. So schön. Deswegen geht es heute um dieses Thema. Groß und klein. Und Gott hat es immer wieder bewiesen, zum Beispiel hat er Israel erwählt.
Obwohl er sagt, Israel, ich erwähle dich nicht, weil du groß bist, sondern ich erwähle dich, weil du klein bist und unbedeutend. Also es ist für Gott ein Gütekriterium. Hey, da ist was Kleines, das ist gut. Gott erwählt den David als König. Den David, der vergessene Sohn. Ja, wo der Samuel nochmal nachfragen muss, du, ich habe jetzt deine Söhne alle gesehen, aber da ist jetzt keiner dabei, der König werden soll. Hast du nicht noch einen? Und der Isai, der Vater von David, der überlegt so, Söhne. Einen habe ich noch. Du hast recht, den vergesse ich immer. Der Kleinste, der ist da bei den Schafen. Das ist aber mehr so der Hirtentyp, gell? So für Schafe, das ist jetzt nicht so der Königstyp. Deswegen, aber Gott erwählt sich diesen Kleinen. Gott sucht sich Bethlehem raus, die Stadt, in dem sein Sohn geboren werden soll. Und nicht, weil es besonders groß wäre oder schön, sondern auch, weil es, ja, Gott guckt auf der Landkarte und denkt sich, Bethlehem, das ist winzig, das ist gut, das nehme ich. Das ist interessant. Gott liebt das Kleine. Wisst ihr, was Paulus heißt? Übersetzt? Der Kleine. Der Kleine. Ja, Paulus, er war ein bisschen kleiner. Und Gott schätzt und liebt das Kleine. Wir wollen zusammen in den Predigttext gehen, da geht es nämlich auch um das Kleine. Und wir können den hier lesen, ich hoffe, ihr könnt das entziffern. Steht in Matthäus 18, die Verse 1 bis 5. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr überhaupt nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Das ist schon interessant. Immer, man hat den Eindruck zumindest, immer wenn Jesus seinen Jüngern erzählt, übrigens, ich werde gefangen genommen werden, ich werde leiden, ich werde sterben, dass die Jünger dann einfach weghören. Oder vielleicht denken sich die Jünger dann immer, Jesus, du siehst viel zu schwarz. Du siehst immer das Dunkle am Horizont. Denk doch mal positiv. Du bist beliebt beim Volk. Gut, die Oberen mögen dich jetzt nicht so, aber du, die können dir gar nichts anhaben. Denk doch mal positiv. Gott ist auf deiner Seite und freu dich doch am Leben und mal nicht immer die Zukunft zu schwarz. Und wisst ihr, was die Jünger dann machen? Sie unterhalten sich genau über solche Fragen. Wer ist eigentlich der Größte im Reich Gottes? Wer von uns ist eigentlich ganz weit hier im Ranking? Und es ist auch kein Wunder, die Jünger machen sich sehr viele Gedanken über Reich Gottes, weil Jesus redet so viel über das Reich Gottes. Und die fragen sich ja, wie wird es da aussehen und wie sind denn die Strukturen im Reich Gottes und wer hat dann das Sagen und wer ist weiter oben und wer weiter unten. Und ich kann mir vorstellen, dass sich jeder der Jünger auch so gedacht hat, du Jesus, ich stehe dir zur Verfügung. Ich würde gern mitmachen in diesem Reich. Ich finde es toll. Mein Herz brennt dafür. Ich würde mich bereit erklären, da auch eine wichtige Position einzunehmen, um das Ganze mit voranzutreiben. Jesus, ich stehe da. Nimm mich. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Freut man sich in der Gemeinde, wenn jemand sich meldet und sagt, ich würde es gerne machen. Das ist ja eigentlich was Gutes. Aber die Jünger, die fragen sich immer, und wer ist jetzt der Größte? Wie werde ich groß? Wie komme ich eigentlich da nach oben? Das ist ja die Frage. Wie komme ich hoch? Und vielleicht haben sie erwartet, dass Jesus ihnen sagt, ja, wer sich an die Tora hält, wer die 5 Bücher Mose ernst nimmt, wer jedes i-Tüpfelchen schätzt, der kommt ganz weit hoch. Oder, naja, wer friedfertig ist, wer Frieden stiftet, der kommt ganz, ganz weit hoch im Reich Gottes. Oder hätte Jesus vielleicht gesagt, die Märtyrer, wenn du leidest für deinen Glauben, kommst du ganz, ganz weit hoch. Das sind so Sachen, die wir erwarten könnten von Jesus und Jesus reagiert aber ganz anders. Ich habe so den Eindruck, dass diese Frage, wer ist der Größte, eine ganz zentrale Frage ist in unserem Leben. Ganz, ganz wichtig. Ein ganz, ganz treuer Begleiter, dass ich mich frage, wo stehe ich eigentlich? Wo muss ich mich positionieren? Wer bin ich eigentlich? Und das Streben des Menschen ist immer hoch. Wir wollen doch eigentlich immer höher sein, immer besser sein. Wer sagt denn, nee, ich möchte gerne runter? Das finde ich gut. Wir vergleichen uns gern mit anderen. Wir gucken, was kann ich, was habe ich, wer bin ich? Ich habe so den Eindruck, das ist eine ganz zentrale Frage von uns Menschen. Ganz entscheidend. Ein ganz treuer Begleiter in unserem Leben. Was macht Jesus? Erstmal antwortet er überhaupt nicht auf die Frage, sondern er holt ein Kind und er stellt es mitten unter sie. Also so ein Kind, das war vielleicht ein Kind so zwischen 4 und 6, so Kindergartenalter, also wirklich ein sehr kleines Kind. Und er ruft dieses Kind und stellt es in die Mitte. Und die Jünger wissen schon, jetzt gibt es Anschauungsunterricht für das Reich Gottes, sie sind schon ganz gespannt, was Jesus da schon wieder vorhat. Und dann sagt Jesus ziemlich klare Worte. Er sagt Amen. Und er meint damit jetzt nicht so eine Floskel, so eine fromme Floskel, die immer gut kommt, wenn man sie mal irgendwo einbaut, sondern im Aramäischen oder Hebräischen ist es sehr wichtig. Wenn ich sage Amen, dann sage ich so, jetzt wird es ganz entscheidend. Jetzt sage ich was, über das können wir gar nicht diskutieren, das ist einfach so. Das ist die Wahrheit. Also aufgepasst, jetzt sage ich euch mal was. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Frage, wer soll das verstehen? Wenn ich nicht umkehre und werde wie die Kinder, kann ich nicht ins Himmelreich kommen. Ich bin sehr erfolgreich im Älterwerden. Bin jetzt schon 35 Jahre und jeden Tag schaffe ich das, älter zu werden. Ist gut, gell? Da bin ich richtig gut drin. Was ich aber nicht so gut kann, ist das, was Jesus hier will, nämlich, dass ich jünger werde, dass ich Kind werde, dass ich wieder klein werde. Wie soll das gehen? Das ist ja wie in der, kennt ihr die Geschichte von Benjamin Button, hier mit Brad Pitt, wo der irgendwie alt geboren wird und im Laufe seines Lebens immer jünger wird. Eine ganz verrückte Geschichte, aber das kann dich ja wohl schlecht bringen. Das geht nicht. Was meint Jesus, wenn er sagt, werdet wie die Kinder? Eine andere Sache ist, werdet wie die Kinder. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da muss ich jetzt kurz ausholen. Bei uns sind Kinder sehr wichtig. Wir freuen uns über Kinder. Kinder sind ganz entscheidend, die sind so unsere Zukunft. Wir investieren in die Kinder, in die Bildung, in die Erziehung. Kinder sind für uns volle, ganze Menschen, ganz wertvolle Menschen. Fast noch wertvoller wie Erwachsene, weil die ganzes Leben noch vor sich haben. Wir schätzen Kinder über die Maßen. Kinder haben Rechte, Kinderrechte. Und wir haben ganz viele schöne Sachen für Kinder. Und wir versuchen, dass es Kindern in unserer Gesellschaft möglichst gut geht. Auch wenn das nicht immer gelingt. Aber das ist eigentlich unser Bestreben. Jetzt befinden wir uns aber in einer anderen Zeit. Jesus spricht, es war so im Orient oder hier in der Zeit der Antike. Da haben Kinder noch eine ganz andere Stellung. Kinder sind kleine Menschen. Kleine Menschen. Oder eigentlich sind es noch gar keine richtigen Menschen, weil die müssen ja noch Menschen werden. Die sind noch so unfertig. Die sind so halbe Menschen, wenn überhaupt. Und die wissen vieles noch nicht und die können sich in der Gesellschaft noch nicht bewegen und die können der Gesellschaft eigentlich noch überhaupt gar nichts geben und bringen. Kinder sind eigentlich, naja, die müssen noch werden. So hat man damals Kinder gesehen. Kinder sind rechtlos, schutzlos. Sie sind auf der Ebene von Sklaven. Wirklich jetzt. Es gibt ein griechisches Wort, das heißt Pais, das heißt Kinder. Und das gleiche Wort meint aber auch Sklaven. Also Kinder und Sklaven, da ist nicht viel um. Die sind beide, die gehören nicht sich selbst. Die sind letztendlich Besitz von jemand anders. Im besten Fall von ihrem Vater. Kinder werden, das ist gar nichts Schönes eigentlich. Jesus, Kind zu werden. Erstens will das kein Mensch und zweitens kann das überhaupt kein Mensch. Also wie müssen wir Jesus jetzt hier verstehen? Was meint er damit? Werdet wie die Kinder, sonst könnt ihr in das Himmelreich überhaupt nicht kommen. Und die Antwort auf die Frage ist eigentlich relativ leicht. Aber man hat in der Theologiegeschichte da verschiedene Antworten drauf gefunden. Man hat so den Eindruck, dass dieses werdet wie die Kinder so eine Art Platzhalter ist. Da kann jeder einfügen, was für ihn das Schönste ist an Kindheit. Da kann zum Beispiel einer sagen, ich finde es schön, dass Kinder so verspielt sind. Werdet verspielt wie die Kinder. Oder kann ein anderer sagen, ich finde an Kindheit so schön, dass Kinder so ehrlich sind. Und ich sage, werdet so ehrlich wie die Kinder. Oder ein Ausleger, der hat es meiner Meinung nach etwas auf die Spitze getrieben, indem er sagt, Kinder sind so schön anspruchslos. Ja, ihr lacht schon. Wer von euch hat ein anspruchsloses Kind? Also eine Person gibt's, das ist schön. Da kann man aber auch nur gratulieren. Ja, aber das gilt nicht. Wenn die Tochter daneben sitzt, das müssen wir nochmal reden. Oder Origenes zum Beispiel, der hat es nicht so mit der Sexualität gehabt und der hat dann gemeint, es ist ja schön, dass Kinder so unschuldig sind. Frei von Leidenschaften und die haben noch nicht diese Schwächen und diese Krankheiten der Seele, diese Leidenschaften, diese sexuellen Niederungen. Deswegen so unschuldig sollen wir werden wie die Kinder. Aber die Antwort ist viel einfacher. Das ist nämlich kein Platzhalter für irgendwas, was wir da einsetzen wollen, sondern Jesus meint ganz schlicht und einfach, werdet klein. Demütig. Kinder haben eigentlich nur eine Eigenschaft, auf die Jesus jetzt hier Bezug nimmt, sie sind einfach klein. Unbedeutend. Erstmal unwichtig. Klein. Werdet klein wie die Kinder. Was Kinder auszeichnet und warum Kinder im Reich Gottes mega, mega groß sind, ist die einfache Tatsache, dass sie so klein sind. Mehr ist es nicht. Werdet wie die Kinder heißt, werdet klein, seid demütig. Nehmt euch nicht so wichtig. Bei allen positiven und negativen Eigenschaften von Kindsein, Kinder sind oft wirklich keine Engel. Und manchmal schon. Aber Kinder sind klein. Was heißt es jetzt für uns? Ich möchte es mal versuchen, hier aufzumalen. Wie ich das verstehe, dieses werdet klein oder wie man das in unsere Zeit heute übertragen kann. Und dazu möchte ich euch etwas aufmalen. Das ist hier, ich mach's mal hier so rund, so wie so ein Ballon. Das ist unser oder mein Ego. Mein Ego ist ziemlich groß, wie ihr seht. Naja, geht eigentlich so. Aber das Ego hat eine besondere Eigenschaft. Es hat hier, das ist wie so Klett, das haftet. Unser Ego liebt es, Dinge an sich zu haften, anzukleben, anzuziehen. Das ist zum Beispiel, was das Ego gerne mag, ist einen guten, einen schönen Beruf, in dem wir uns wohlfühlen, wo es uns gut geht und wo wir sagen können, schaut mal, was ich kann, schaut mal, wer ich bin und was ich habe und was ich so alles mache. Ich bin in dem, was ich mache, bin ich richtig gut. Das liebt das Ego und zieht es an und der Beruf, der haftet da sofort dran. Oder da ist zum Beispiel unser Ansehen. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die mich richtig gern mögen, die sich freuen, wenn sie mich sehen. Ich habe einen guten Ruf, ich habe einen guten Namen. Das Ego liebt das, ein gutes Ansehen zu haben. Oder da ist all das, was ich habe, mein Besitz. Das, was ich mir angesammelt habe über die Jahre, was irgendwie zu mir gehört. Also ich habe mein Anwesen, das, was mir gehört, erweitert. Ich bin was, weil ich habe etwas. Das sind meine Stärken, was ich gut kann. Damit kann ich nicht nur prahlen, sondern ich kann auch sagen, guck mal, ich habe das. Der andere da drüben, der hat es nicht. Der kann das überhaupt nicht. Das ist ein Problem, dass der das nicht kann, was ich so gut kann. Also man kann sich da auch ganz gut abgrenzen von anderen, aber ja, die Stärken, die haften da wunderbar an unserem Ego. Oder unser Wissen, All das, was, wo wir so klug sind, was wir uns angehäuft haben an, ja, an schlauen Sprüchen und an echtem, tiefgründigem Wissen. Und zum Wissen gehören oft auch, oder aus dem Wissen erwachsen, alle meine Überzeugungen. Oh. Und die Überzeugungen sind auch wichtig, weil mit denen kann ich sagen, wer ich bin, aber ich kann mich damit auch abgrenzen von anderen und sagen, das, was ich glaube, was richtig ist, und das, was du glaubst, was richtig ist, merkst du ja selber, gell? Dass ich da mehr weiß als du. Man könnte hier noch viele Sachen dazu machen, vielleicht auch die Schönheit oder mein Sport oder das, was ich bin, was ich habe, wie ich selber sein will, wie ich mich selber nach außen präsentieren will. Und dieses Ego, das merkt ihr schon, das haftet oder hat diese Haftkraft, weil es wachsen will, das möchte gerne zunehmen, das möchte gerne, dass es größer wird. Aber dieses Ego hat ein Problem. Das zeige ich euch jetzt auf dem Bild. Dieses Ego ist innen ziemlich hohl. Da ist gar nichts drin. Es hat keine Substanz. Es kann zwar wachsen und größer werden, aber letztendlich ist es innen leer, es ist innen hohl. Deswegen bindet es sich an Äußerlichkeiten. Deswegen hat es diese Haftkraft. Meister Eckhart, so ein Mystiker aus dem Mittelalter, der hat es erkannt, was eigentlich wichtig ist. Er sagt, wir finden Gott in unserer Seele nicht dadurch, dass wir etwas addieren, sondern durch einen Prozess des Subtrahierens. Also Meister Eckhart sagt, wir finden Gott nicht, indem wir hier noch mehr hinzufügen und noch mehr anhäufen und dass wir noch größer werden, sondern wir finden Gott durch einen Prozess, jetzt male ich ein Minus dahin, ein weniger. Und hier, in der Mitte, da ist kein Ego, das zählt da nicht mehr. Da ist nur noch mein wahres Ich oder mein wahres Selbst oder wie die Bibel das nennt, meine Seele. Die Seele, die ist ziemlich nackt. Die Seele, die hat auch nichts. Die hat nichts, die hat auch keine Haftkraft. Unser Ego hat sehr viel. Aber das Ego ist nichts, da ist nichts drin. Unsere Seele hat aber einen Gehalt. Werdet wie die Kinder. Vielleicht heißt es heute in unserer Zeit, achte auf deine Seele. Und nicht auf dein Ego. Hör mal, was deine Seele zu sagen hat. Und lass uns mal kurz auf die Seele hören, was die uns sagen könnte. Ich bin klein. Ich bin ganz schutzlos. Ich habe nichts. Ich bin bedürftig. Gott, ich brauche dich. Petrus schreibt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich lese nochmal. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, du siehst das Herz jedes Menschen. Du siehst, nach was wir uns sehnen, nach was wir uns ausstrecken. Du siehst, wie wichtig uns oft unser Ego ist und das, was wir haben. Ich danke dir, Herr, dass du in unserem Herzen wohnen willst, dass du da sein willst, wo wir sind. Herr, schenkt uns Zeiten in der kommenden Woche, in der nächsten Zeit, wo wir einfach vor dir sind. Klein und nackt und bloß und bedürftig, so wie wir sind. Dass wir uns ausstrecken nach dir, dass wir uns füllen lassen von dir. Und dass wir dann erleben, Herr, wie wir Menschen sind, wie es in dem Bibeltext heißt, die aufnehmen können. Amen.